Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, wann immer ihr uns hört. Hier ist Eiszeit FM, euer kleines Familienprogramm rund um die Adler Mannheim and all things Hockey. Wir treffen uns heute in großer Runde. Große Runde heißt, dass Phil dabei ist. Hi Phil, schönen guten Tag.
Hallo, grüß dich.
Dabei ist aber bei große Runde und wir haben ein Thema, das auch Nordamerika betrifft, der Thorsten. Hi Thorsten, viele Grüße nach New York, viele Grüße in deine Mittagspause wieder heute.
Ja, moin aus New York, grüße euch in Deutschland.
Worüber wollen wir reden? Wir können es kurz machen. Es ist eine Biografie erschienen über den besten deutschen Eishockeyspieler, der zweifellos ist, Leon Dreiseitel. Ihr könnt es später auch gewinnen. Der Autor ist da, Günther Klein. Hallo Günther, schön, dass du da bist, um mit uns über das Buch zu reden.
Ja, ein schönes Hallo in die Runde und herzlichen Dank für die Einladung.
Wir sagen an der Stelle schon mal, ihr könnt ein Buch gewinnen später. Und wie immer geht dann an Günther die Aufgabe, sich wieder eine Quizfrage zu überlegen. Schon mal so für den Hinterkopf. Das machen wir dann irgendwann am Ende der Sendung. Die Frage, die für mich über allem steht, Günther, eine Biografie über Leon Dreiseitel. Der Junge ist doch noch gar nicht so alt. Warum jetzt?
Ja, ganz einfach, weil mich ein Verlag, der Riva Verlag, so angespitzt hat, ob ich das machen möchte. Und ich habe mir dann auch gedacht, er geht jetzt auf die 30 zu. Er hatte im letzten Sommer dann diesen ganz, ganz großen Vertrag unterschrieben, der seinen weiteren Lebensweg bestimmt. Und er hat natürlich eine große Geschichte bereits hinter sich. Die läuft noch, selbstverständlich. Aber es ist ja so, die Biografien, die sollen ja auch verkauft werden. Und natürlich, wenn ein Sportler im Gespräch ist, dann ist es für das Publikum ein sehr großer Anreiz, sich über den noch etwas detaillierter zu informieren. Und deswegen, ja, finde ich, ist es legitim, auch zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Karriere noch ein bisschen andauert, mal mit einer Biografie rauszukommen, die den bisherigen, ja auch sehr interessanten Lebensweg beschreibt.
Da könnte vielleicht ja noch ein Kapitel im Sommer dazukommen in den nächsten Wochen, aber dazu vielleicht später mehr. Aber nimm uns mal mit in die Entstehung des Buches. Wie lange schreibt man sowas? Das sind so meine Themen. Weil da ist ja einiges, wenn ich hinten so durchschaue, an Archivarbeit getätigt worden, an Gesprächen getätigt worden. Wenn man durchschaut, das sind ja viele Gesprächspartner dafür draufgekommen. Nimm uns mal ein bisschen mit.
Ja, also die Anfrage kam im Sommer letzten Jahres und da ist dann erstmal überlegt worden, gab es eine Anfrage an das Leon Dreiseitel Management, ob man es vielleicht als Autobiografie gestalten will. Das war jetzt für Leon, obwohl er da ein gewisses Interesse hatte, nicht das Thema, solange er Dokumentationen über seine Person abgelehnt hat und auch, wie er gesagt hat, den Stanley Cup noch nicht gewonnen hat. Also wenn er den Stanley Cup mal gewonnen hat, dann ist er auch für Dokumentationsprojekte und so dann weitaus offener. Es ist dann überlegt worden, macht man es trotzdem? Und ich habe dann aus verschiedenen Gründen die Entscheidung getroffen, das einfach zu machen. Ein wesentlicher Grund war, dass es mich auch selber gereizt hat, so über ihn mehr herauszufinden. Der Name ist ja sehr präsent. Auch meine mittlerweile 86-jährige Mutter weiß, dass es ein Eishockeyspieler ist. Und eigentlich jeder weiß, dass es ein Eishockeyspieler ist. Aber man weiß halt darüber hinaus jetzt auch nicht so viel mehr. Und deswegen hat es mich einfach herausgefordert, mich dieser Geschichte anzunehmen. Ich habe dann einmal geguckt, was habe ich denn selber für einen Zugang zu ihm? Wer sind die Personen, die mit ihm zu tun hatten, die ihn einschätzen können, die seine Familiengeschichte beurteilen können, die irgendwann einmal seinen Weg gekreuzt haben. Und da habe ich gemerkt, da funktioniert mein über 4 Jahrzehnte aufgebautes Netzwerk eigentlich formidabel. Ja, und dann habe ich irgendwann mal den Vertrag unterschrieben beim Verlag und habe mir vorgenommen, am 1. Oktober fängst du mit der Recherche an. Die Recherche hat dann tatsächlich gedauert vom 1. Oktober bis zur letzten Woche im November, also 7 Wochen lang, habe ich ausschließlich recherchiert. Das haben wir so als Zeitplan gesetzt. Recherche war, dass ich Interviews geführt habe, noch ein paar Termine ausgemacht habe für Dezember. Das waren dann so Nachzüglertermine. Und ich habe mir, was sehr wertvoll war, einen Zugang verschafft zum Archiv des Edmonton Journal, das ist die dortige Tageszeitung. Wunderbare Geschichte. Also man kann nur staunen über die Preisgestaltung dort. Man kriegt für 20 kanadische Dollar fürs erste Jahr das E-Paper des Edmonton Journal und kompletten Zugang zum Archiv. So, diese Archivarbeit hat so ausgeschaut. Ich habe dieses Stichwort Leon Dreiseitel eingegeben ab 2014, weil ich einfach über die Tageszeitung, über die ganz normale Berichterstattung nachempfinden wollte, wie hat man ihn begonnen, ihn wahrzunehmen und wie hat sich die Wahrnehmung über all die Jahre gestaltet und vielleicht verändert. Dadurch habe ich ein sehr gutes Gefühl gekriegt dafür, wie es ihm da so ergangen ist. Es war natürlich ein Wust an Artikeln, ja. Also ich habe bei jeder Gelegenheit, habe ich dann, ob ich jetzt im Zug gefahren bin, ob ich abends mal Zeit hatte, gleich nach dem Aufstehen, habe ich dann diese Artikel abgearbeitet. Natürlich kriegt man mit der Zeit dann schnell ein Gespür, ist es ein wichtiger Artikel oder ist der jetzt nur gelistet, weil irgendwo dann die Spieltagsnote für ihn dann drinsteht. Also auf jeden Fall, das war schon ganz eine sehr gute Quelle. Und ich habe dann auch mal so geschaut gehabt, was ist denn bisher über Leon Dreiseitel veröffentlicht worden? Und die überraschende Antwort für mich war, an gescheiten Sachen gar nichts. Also 0,0. Ja. Ich dachte, dass es vielleicht in Nordamerika da schon irgendwelche Biografien gibt über ihn, weil er ja doch schon den Superstar-Status erreicht hatte. Ich habe dann bei Amazon gefunden zwei E-Books. Eines hieß The German Ice King, das andere irgendwie so ähnlich, von weiblichen Autoren, also von wohlklingenden Frauennamen. Und diese beiden E-Books, die haben nur ein paar Euro gekostet und hatten dann nur so 60, 65 Seiten, haben wir schon gedacht, naja, nur E-Books, keine gescheiten Books. Okay, lädst du dir halt mal auf den Reader runter und habe also diese beiden Bücher durchgelesen. Und habe mir nach jedem Kapitel gedacht, wann geht's jetzt mal richtig los? Wann kommt jetzt mal was mit Fleisch? Bis ich dann gemerkt habe, bei beiden Büchern, die hat kein Mensch geschrieben, sondern die sind von irgendeiner KI, die immer über den Instagram-Account von Leon hat laufen lassen. Und es kam halt immer nur vor, he grew up in Cologne on the frozen ponds around Cologne. Also gefrorene Teiche um Köln herum, weil man dachte, na, interessant. Also ich kenne dort keine, die zu seiner Jugend da noch gefroren waren. Und dann stand ja, dass er ein wohltätiger Mensch ist, dass er gerne reist. Es kam kein Spiel vor in beiden Büchern, über das geschrieben worden wäre. Der einzige Name, der in beiden Büchern noch aufgetaucht ist, war Conor McDavid. Im anderen Buch kam auch noch, warum auch immer, der Name David Beckham, glaube ich, um einen Vergleich zu ziehen. Dass jemand, der nicht in den USA geboren ist, trotzdem in Nordamerika Karriere machen kann. Und in einem Buch war dann sogar der Name falsch geschrieben. Da stand dann einmal statt Leon Dreiseitel David Dreiseitel. Und am besten war dann einmal war der Name Daniel Heiseitel. Und das hat mich auch geärgert und ein bisschen angespornt. Ich habe mir gedacht, also da schreibst du jetzt dann was. Interessant war, es gibt dann doch ein vernünftiges Buch, das ich bei Amazon zunächst nicht entdeckt habe. Da bin ich draufgekommen durch ein Gespräch mit Franz Reindl. Also Franz Reindl war ganz begeistert, dass ich dieses Buch schreibe und sagte dann am Schluss von unserem Gespräch, übrigens, mich hat da auch mal die Tochter von Bob Nicholson angerufen, die hat ein Kinderbuch über Leon geschrieben. Okay, dann bin ich da auf die Suche gegangen. Die Tochter von Bob Nicholson war dann die Frau von Bob Nicholson und Bob Nicholson, muss man erklären, ein langjähriger Vizepräsident der IHF, und auch im Management der Edmonton Oilers tätig in den vergangenen Jahren. Also weit oben an der Spitze, ein sehr wichtiger Mann im Welteishockey in der NHL. Und seine Frau Lorna, die schreibt tatsächlich Kinderbücher. Ja, also querbeet, es gibt auch Eishockey-Biografien von ihr. Und interessanterweise, dieses Buch über Leon, das sie geschrieben hatte, es gab keine Möglichkeit, das irgendwie nach Deutschland liefern zu lassen. Das ist also... Will not be shipped to Europe, stand da ganz einfach. Okay, dann stand ich jetzt erstmal da. Es war Anfang Oktober, aber ich war ganz gelassen und war dann kurz darauf in Frankfurt auf der Buchmesse. Und da habe ich mir gedacht, da schaust doch mal, ob dieser Verlag einen Stand hat. Scholastic, ein großer Verlag aus Kanada. Bin ich also zu den internationalen Verlagen gegangen. Tatsächlich ein Riesenstand von Scholastic. Ich gehe da rein, suche so und tatsächlich stehen da diese Eishockey-Biografien, die Lorna Nicholson geschrieben hat. Unter anderem auch über Leon Dreiseitel. Also man muss sagen, das ist jetzt ein sehr, fast eine Broschüre, ein dünnes Buch halt für Kinder geschrieben, mit großer Schrift und mit vielen Zeichnungen und einmal ein Kindheitsfoto von Leon. Aber es standen schon ein paar gute Sachen drin. Und dann dachte ich mir, naja, auf der Buchmesse, die dürfen ja offiziell nicht verkaufen, aber fragst halt trotzdem einmal, bin ich dann zu jemandem hingegangen, der am Eingang von dem Stand war, halt gefragt, wie schaut's aus? Wärt ihr bereit, mir das Buch zu verkaufen? Es war dann irgendein Zuständigkeitsproblem, also es war niemand da, der die Entscheidung treffen konnte. Klauen wollte ich es als ehrlicher Mensch natürlich auch nicht. Dann habe ich es einfach abfotografiert. Mit dem iPhone Seite für Seite. Immer so Doppelseiten habe ich dann fotografiert und habe dann also auch dieses Buch in der Tasche gehabt. Später hatte ich dann den Kontakt zu Lorna Nicholson, die mir angeboten hat, das dann auch per PDF zu schicken. Also ich hätte es so oder so hätte ich es gehabt. Und das war halt so eine zusätzliche valide Quelle und eigentlich so die einzige, die es gab. Ja, und ansonsten habe ich mich dann halt treiben lassen bei der Recherche. Ging dann immer weiter, habe ich immer wieder mal so einen Namen entdeckt, den man dann anknüpfen konnte. Und Ende November habe ich mich dann für eine Woche an die Costa Brava zurückgezogen. Da hatte ich die Möglichkeit, jetzt in einem Haus zu wohnen, wo dann nur ich war, wo es keine Ablenkung gab. Und ich habe eine Woche lang dann einfach nur vor mich hingeschrieben und bin eigentlich schon mit dem halben Buch dann nach Deutschland zurückgekommen, war dann eigentlich in so einem Rausch, in so einem Schreibrausch, der sich fortgesetzt hat und ja, über Weihnachten und sogar an Silvester habe ich was geschrieben. Also jedenfalls am 14. Februar hätte ich abgeben müssen, am 16. Januar war ich dann fertig, also 3,5 Monate. Das war jetzt sicher so ein Parforsritt dann durch das Leben von Leon Dreiseitel.
Dann gucken wir doch mal auf den Parforsritt im Leben von Leon Dreiseitel. Ich würde tatsächlich gerne vorne anfangen, vorweg. Ein NHL-Chefcoach, ein neuer, hat das Vorwort geschrieben. Da kannst du vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Aber was ich mich frage beim Blick aufs Eishockey, die Rolle, die sein Vater spielt. Wäre der Spieler Leon Dreiseitel ohne den Vater Peter Dreiseitel in der Form möglich gewesen? Weil er ja schon sehr früh sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht hat und sehr auch mit diesem Eishockey, ich nenne es mal Virus, infiziert wurde, wenn man so reinkommt.
Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich, das Eishockey ist niedrigschwelliger für jemanden, der einen Vater hat, der schon im Eishockey tätig war und ja auch immer über neue Funktionen nach der Spielerzeit tätig ist. Das hat sicher den Einstieg erleichtert. Er hat, würde man auch mal sagen, ein gerüttelt Maß an Talent mitbekommen. Also wer Peter Dreiseitel hat spielen sehen, das war bei mir auch der Fall, der erkennt in Leon vieles wieder, was Leon dann natürlich auf eine höhere Stufe gehoben hat. Die Karriere hat er trotzdem selbst gemacht. Ich weiß nicht, dass es so am Anfang, als er gedraftet worden ist, hat es mal so geheißen, ja, Dominik Cahun und Leon Dreiseitel sind gleich gut, vielleicht ist Dominik Cahun sogar noch ein bisschen besser, aber Leon ist besser vermarktbar, da sind die Kontakte über den Vater besser. Aber ich glaube, das ist eine Theorie, die einfach nicht stimmt. Als gedraftet worden ist, war halt Leon körperlich natürlich schon in einer ganz anderen Kategorie. Dominik Cahun war halt damals auch noch ein Kind, muss man fast sagen. Und die Karriere, die macht man dann selbst. Die erste Zeit in Amerika, die hat Leon ja auch fast ohne den Vater zugebracht. Also der Einfluss war da relativ gering. Und irgendwann bist du selbst für deine Karriere verantwortlich. Vor allem in Nordamerika, da ist dann die Auslese so hart, ja, da helfen dir keine Beziehungen mehr. Als Europäer vielleicht auch zweimal nicht. Vielleicht hat es ein Nordamerikaner dann auch ein bisschen leichter, aber du bist auf dich selbst angewiesen. Und ab einem bestimmten Punkt ist die Karriere von Leon Dreiseitel so eigenständig, dass man sie als losgelöst betrachten kann von der Vorleistung des Vaters.
Genauso hat es auch gemeint.
Ja.
Aber Thorsten, bitte.
Ich glaube auch, ich meine, du hast ja diese Szene mit dem Penalty in dem Buch nochmal sehr plastisch geschildert. Ich bin ja auch alt genug, mich daran noch persönlich erinnern zu können, an diesen Scheißmoment, als dieser Puck da einfach nicht in die richtige Richtung umfallen wollte. Aber ich glaube, die Popularität, die dadurch ein Peter Dreiseitel in Kanada oder in Nordamerika insgesamt hat, die sollte man jetzt auch nicht überschätzen. Also ich glaube, wenn der Leon nicht wirklich ein Top-Spieler wäre, dann hätte ihm das auch nichts genützt, dass der Papa da mal irgendwie gegen Kanada fast das Siegtor geschossen hätte. Also ich glaube nicht, dass das hier jetzt so richtig was ausmacht.
Nein, mein Punkt war eher, dass es um die frühe Berührung mit Eishockey geht dadurch. Also es war jetzt nicht so gemeint, dass der Vater den Weg geebnet hat dazu, auf keinen Fall. Aber wenn ich mir anschaue, Tom Kühnhackl, Wolf, du hast Blachter, du hast schon im Eishockey immer wieder der Sohn von Mickey Dupont gilt als einer der kommenden Topstars im NHL-Draft, ist jetzt schon ein überragender Nachwuchsspieler. Das heißt, dass sozusagen der frühe Kontakt einfach hilft dabei. Dieser Weg zum absoluten NHL-Superstar war damit nicht gemeint, das ist klar.
Ich glaube, die Kinder, die wachsen halt einfach in Eishallen auf und wenn die dann Spaß dran haben, dann haben sie natürlich, glaube ich, den Vorteil, dass sie einfach sehr früh angefangen haben. Ja, und vielleicht eben dann auch eine besondere Förderung durch die Eltern kriegen. Also ja.
Der greifbare Vorteil bei Leon war, dass wenn sein Vater irgendwo Trainer war und das war in der Nähe, also jetzt in Nürnberg oder in Ravensburg, dass Leon ja da auch teilhaben konnte. Und gerade die Geschichte mit Ravensburg ist ja sehr nett, wo er im Grunde mit 15 Jahren fast als Co-Trainer an der Bande gestanden ist und ja auch sich von einem Spieler der Ravensburg Tower Stars, so was das Schießen betrifft, so richtig hat unterrichten lassen. Also er hat da sehr viel aufgesaugt, war da offen für alles und wenn du halt in der Kabine aufwächst, das ist natürlich schon ein Vorteil, um einfach mit der Materie vertraut zu sein. Das hilft vielleicht diesem Hockey-Sense, ja, dass du Eishockey verstehst, dass man dir die Taktik nicht groß erklären muss, dass du einfach das Gespür entwickelst, wie man Eishockey spielt.
Bill, dein erster Berührungspunkt mit Leon Dreiseitel. Jetzt habe ich doch Echo, aber das lassen wir drin. Wir schneiden hier nichts. Der erste Berührungspunkt mit Leon Dreiseitel bei dir, als er bei den Jungadlern alles kurz und klein schoss, oder wie war das dann?
Ja, genau so war es. Also ich hatte nicht das Glück, Peter Dreiseitel live zu sehen, aber Leon Dreiseitel in der Nebenhalle der SAP Arena, wo er zusammen dann, also auch mit diesem überragenden Jahrgang, Günther, du schreibst ja auch in deinem Buch, die Tiffels-Brüder, die ja ihn quasi erst dazu gebracht haben, zu den Jungadlern zu kommen, weil eben seine besten Freunde nach Mannheim gehen. Die waren ja damit in der Mannschaft. Dominika Huhn haben wir schon angesprochen, auch ein Marc Michaelis, ein Yannick Möser, der jetzt noch in Wolfsburg aktiv ist. Die waren ja alle damals in dieser Jungadler-Mannschaft und Leon ist da trotzdem zusammen mit Dominika Huhn nochmal herausgestochen und hatte alles kurz und klein geschossen. Und da hast du natürlich auch schon gesehen, gerade auch beim großen Finale damals, DNL-Finalserie, als es dann in die SAP-Arena ging, vor großem Publikum, wie weit der einfach schon ist. Und natürlich konntest du als jemand, der jetzt nicht täglich alles verfolgt im Eishockey, nicht ahnen, dass es so weit geht in der NHL. Ich glaube, beim Draft war es ja auch so, dass er lange gar nicht in diesen Top 3 gehandelt wurde. Dann, obwohl er so stark war in der WHL, selbst in der kanadischen Juniorenligen dann. Und aber das war im Nachhinein natürlich ein großes Privileg, ihn schon in der Jugend gesehen zu haben und jetzt zu sehen, wie er jetzt da drüben performt. Reüssiert, wollte ich sagen.
Günther, was auffällt, ist... sozusagen dieser Weg nach Kanada ist auch einer der, wie soll ich sagen, der nicht direkt, also er kommt nicht an uns, geht direkt gut. Also du hast immer das Gefühl, so er braucht eine gewisse Anlaufzeit und ist dann da. Und das war da ja auch so.
Ja, er musste da auch, glaube ich, schon ein bisschen immer so geschubst werden. Ja, also Helmut Graf hat mir ja sehr viel erzählt über ihn bei den jungen Adlern Mannheim, dass da auch mal so am Anfang halt nicht so glatt lief und er dann irgendwann da mal so im Sommer der Schalter umgelegt worden ist und er dann mit diesem festen Vorsatz, ich will es in die NHL schaffen, zu ihm kam und immer um Zusatztraining gebeten hat und ja, dann auch drüben in Kanada, ja, da lief es dann eigentlich, glaube ich, schon ganz gut für ihn. Interessant war, dass er ja noch überzeugt werden musste zu diesem Wechsel nach Kanada von Bruno Campese. Das war der General Manager der Prince Albert Raiders, die ihn gedraftet hatten, ohne überhaupt die Gewissheit zu haben, dass er dann auch zu ihnen kommt. Sie haben ihn halt einfach mal, sie haben einen Scouting-Report bekommen über ihn, haben ihn angeschaut, haben ihn für gut befunden, haben ihn gedraftet. Und dann haben sie erst überlegt, wie kriegen wir den auch rüber. Und es ist wohl schon so, dass es schwieriger ist, Leute in die Western Hockey League zu kriegen, als jetzt dann in die Ontario Hockey League. Das ist halt wegen Großraum Toronto vielleicht ein bisschen angenehmere Umgebung als in diesem etwas verlassenen Westen mit den sehr weiten, fordernden Fahrten und dieser wilden Liga oder wie Markus Sturm gesagt hat, vogelwilde Liga sogar. Und ja, das damals ist Bruno Campese, der auch mal ein Jahr lang in der DL als Torhüter war, bei den Augsburger Panthern, der ist dann relativ spontan nach Köln rübergeflogen und hat ein Wochenende lang auf die Dreiseitels eingeredet und sie dann überzeugt, dass man diesen Schritt nach Kanada wagen soll. Also Helmut Deraf war damals der Meinung, noch ein Jahr bei den Jungadlern bleiben. Und ja, aber es ist dann eben anders entschieden worden. Und wahrscheinlich war es halt schon richtig, dass Leon sich da mit 16 schon in dieses Abenteuer Western Hockey League gestürzt hat. Das ist ja wirklich, also ich glaube, fordernder kann ein Eishockey-Erlebnis gar nicht sein, als es dann dort ist. Ja, wenn du kommst als 16-Jährige hin und spielst gegen 20-Jährige, ja, es wird viel geschlägert in der Liga. Du bist endlos unterwegs. Und für mich war das ein bisschen überraschend, als ich mir diese Roster angeschaut habe, wie wenige Leute aus dieser WHL das tatsächlich dann auch in die NHL irgendwann mal schaffen. Das ist also schon vergleichbar mit dem, was in deutschen Fußball-Nachwuchsleistungszentren passiert. Also ich glaube, 95% der Träume, die enden dann irgendwo. Also an die Spitze kommen wirklich nur die wenigsten. Das ist dann schon so dieses Survival of the Fittest.
Ja, zumal ja verschiedene Ausbildungsprogramme dann zusammenkommen, das verschiedene Ligen. Du hast die US Development Program, was nochmal ganz anders funktioniert. Was mich so beeindruckt hat, auch von dem, was du da erzählst über seine Zeit da, also neben dem Abriss, den die Spieler da leisten, um sich diesen Traum erfüllen zu können, ist auch wie Eishockey-Verrückte auch jenseits dessen noch war. Also Zitat, bei seiner Gastmutter wurde nie so viel Eishockey, sie hat wahrscheinlich nie so viel Eishockey geschaut auf dem Fernseher wie zu der Zeit, wo ich dort gewohnt habe. Also das ist schon, ja. Also da kriegt nicht genug davon oder bekam nicht genug davon.
Ja, war auch später so, dass eigentlich ständig dann Eishockey bei ihm läuft. Ist aber gleich bei vielen NHL-Spielern so, dass die auch viel Eishockey anschauen. Bei Leon ist es so, dass er ja auch DL verfolgt. Oder neulich hat er mal in einem Call mit deutschen Journalisten gesagt, als er auf Joshua Szymanski angesprochen worden ist, dass er tatsächlich Spengler Cup angeschaut hat. Also da muss man schon ein sehr tiefgreifendes Eishockey-Interesse haben. Und interessant ist ja auch die Geschichte mit der Gastmutter, die Legende ist im Prince Albert, Carol Ring heißt, ist mittlerweile über 80 Jahre alt. Und die hatte verschiedene Spieler zu Gast, die es dann in die NHL geschafft haben. Und Leon Dreisaitl hatte tatsächlich das gleiche Zimmer, das auch Mike Modano bekommen hatte, also der schon mal vorgelegt hat mit Stanley Cup und mit der großen Karriere mit über 1000 Spielen. Ja, und offensichtlich hat es ihm auch gut getan, dann bei dieser Dame zu sein, die auch in sehr hohen Tönen von ihm redet, dass er immer sehr höflich war, dass man also das zu Hause auch mal allein lassen konnte, ohne Angst haben zu müssen, dass dann ein paar junge Eishockeyspieler das ganze Mobiliar zertrümmern, wie die Rolling Stones früher die Hotelzimmer. Also er scheint dann auch wirklich seinem Sport sich sehr verpflichtet gefühlt zu haben und einfach einen brutalen Ehrgeiz entwickelt zu haben.
Phil, ich nehme, du hast den Draft vorhin erwähnt. Wenn man drauf schaut, war das ein ziemlich guter Jahrgang. Aber da war noch nicht absehbar, sozusagen, dass Dreisaitl der Superstar davon wird, ne?
Nein, war es nicht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt und Günther schreibt es ja auch sehr schön in seinem Buch, dass ja lang diskutiert wird in Kanada, wird ja sowieso über den Draft in ja, vielen Sendungen diskutiert, stundenlang, wer denn die besten Nachwuchsspieler sein könnten. Und Leon war da nicht unter den Top 3 erstmal aufgetaucht, weil er eher so Richtung Top 10, 11. Platz so rum. Und es war dann klar, als Edmonton Nummer 3 ist nach der Draft-Lotterie, dass sie entweder einen Verteidiger brauchen. Aaron Ekblad war ja dann der Star-Verteidiger in diesem Draft, wurde ja auch dann von den Florida Panthers an 1 gezogen. Oder eben einen großen Mittelstürmer. Und dann kam das, glaube ich, langsam so kurz vorher auf, dass er, also dass Leon Draisaitl vielleicht dieser Mittelstürmer sein könnte. Und so kam es ja auch. Und was ich gar nicht wusste, was ich durch das Buch erfahren habe, was sehr schön ist, Günther, du hast es ja auch da erwähnt, dass er ja immer mit der Nummer 55 gespielt hat, wie in Mannheim. Ich weiß gar nicht, ob das an Jochen Hecht angelehnt war, zu Mannheimer Zeiten, muss ich gestehen. Aber er hat dann die 29 genommen. Und zwar wegen Ben Thompson, der ja in Ravensburg ihm das Schießen beigebracht hat. Weißt du, ob die noch in Kontakt stehen mit Leuten? Ich glaube, Thompson hat ja eine Farm oder so, ne?
Der hat eine Farm. Es ist so, dass die Ravensburg Tower Stars, die hatten einen sehr guten Kontakt zu Ben Thompson. Der ist irgendwann einmal eingeschlafen. Also der musste ja wegen einer Verletzung aufhören. Der ist also ein richtiger Invalide geworden. Und die standen ein paar Jahre noch in guter Verbindung. Ob jetzt Leon und Ben Thompson noch in Verbindung stehen, weiß ich nicht. Also ich habe versucht, zu Ben Thompson in Kontakt zu kriegen, aber weil auch dieser Ravensburger Kontakt dann zu ihm dann abgerissen war. Also der hat sich offensichtlich weit jetzt vom Eishockey entfernt. Das ist wohl ein Lebensabschnitt, der hinter ihm liegt. Und deswegen bin ich an dem Punkt dann leider nicht vorangekommen.
Günther, was auffällig ist, ist, wenn ich mir diesen Draft anschaue, da werden sich wohl einige in den nächsten Wochen wieder gegenüberstehen im Stanley Cup. Also im letzten Jahr die ersten 4 sind dabei, dann hast du mit Nylander noch ein Spiel, du hast mit Pastrnak an 25 einen gehabt. In dem Jahr, der Jahrgang ist der helle Wahnsinn, wenn ich mir das anschaue. Ja, und die ersten 4 stehen sich im und Michael Del Colli auf 5 in Iserlohn.
Sorry. Und Jake Virtanen auf 6, ja. Also die Nummer 5 und 6 sind für Iserlohn nicht mehr gut genug und 1 bis 4 spielen wahrscheinlich das Stanley Cup Finale. Ja, es sind
so ganz, manchmal so ganz die, gehen im Leben.
Ja, aber es ist eben auch interessant zu sehen, man merkt es immer, wenn DEL-Clubs Spieler verpflichten, ja. Da sind viele dabei, die mal in der ersten Runde waren, aber das ist halt noch keine finale Entscheidung über die Karriere. Ich habe ja auch in Selbenmark McNeil besucht. Der war für mich sehr wichtig. Der hat nämlich mit Leon bei Prince Albert gespielt in einer Reihe. Und der war zu diesem Zeitpunkt, als Leon kam, war der schon gedraftet von Chicago in der ersten Runde. Und Mark McNeil hatte sogar im ersten Jahr dann noch mehr Punkte als Leon. Und er ist halt dann, bei ihm hat sich die Aussicht auf die Karriere halt nicht erfüllt. Ja. Bei ihm war es halt eine AHL-Karriere mit 2 NHL-Spielen und relativ früh ist er dann halt schon in Europa gelandet. Die letzten 3 Jahre war er jetzt halt bei den Saber Wölfen in der DEL2 und da jetzt, wie ich mitgekriegt habe, auch irgendwie in der vergangenen Saison auch ein bisschen der Buhmann dafür, dass es nicht lief. Ja, da sieht man, wie wenig der Draft noch aussagt über die Karriere, die dann jemand tatsächlich macht, ja. Obwohl der Mark McNeil sicher nicht an Professionalismus hat fehlen lassen. Aber es sind dann so viele Faktoren, Verletzungen, Glück, passt du in die Vereinspolitik rein, ja. Wie ist dein Club aufgestellt? Besteht da jetzt der Bedarf, dass du schon früh reinkommst? Ja, es ist, glaube ich, sehr schwer, eine NHL-Karriere zu planen. Vielleicht nur bei ganz wenigen Spielern ist absehbar, dass sie da absolut schnell auch den Durchbruch schaffen und möglicherweise war das sogar bei Leon Draisaitl jetzt gar nicht mal so sicher absehbar, dass er eben diesen Status erreichen würde. Ja, man hat vielleicht gedacht, ja, ein guter NHL-Spieler kann er werden, so Kategorie Markus Sturm, Jochen Hecht, bisschen drüber. Vielleicht noch aber dieses tatsächlich so dieser Superstar, das war wahrscheinlich jetzt nicht absehbar zu Beginn.
Dann stelle ich diese Frage einfach, weil die beschäftigt mich beim Blick auf die Karriere von Dreisaitl wirklich wie keine andere. Gibt's irgendeine Erklärung dafür, dass aus ihm dieser Superstar wurde, weil es war ja, wie du sagtest, nicht absehbar, dass er auf dieses Niveau kommt. Ich erinnere mich noch dran, als er seinen ersten Vertrag, den großen, dann abgeschlossen hat. Der erste waren es 8,5 Millionen im Jahr. Da haben viele noch davon gesprochen, dass das Edmonton zu viel bezahlt hätte für ihn und er das noch nicht gezeigt hätte. Und am Endeffekt war es wahrscheinlich im Preis-Leistungs-Verhältnis einer der besten Verträge, die letzten 20 Jahre in der Liga abgeschlossen wurden für die Oilers.
Zweifelsohne, weil er jetzt im letzten Jahr ist ja nicht einmal der bestverdienende Deutsche. Ja. Ja. Also der Moritz-Seider-Vertrag ist ja durch das erste Jahr ein bisschen höher. Tim Stützle ist nah dran. Ich glaube, es steckt viel Arbeit dahinter. Vor allem im läuferischen Bereich hat er sich ja massiv verbessert. Also er galt ja am Anfang wirklich als langsam. Er war dann auch ein bisschen zu schwer. Er hat dann auch das Gewicht reduziert. Er hat im ersten Sommer hat er dann sehr viel an seiner Spritzigkeit gearbeitet, an seiner Wendigkeit. Und wenn man jetzt heute Geschwindigkeitsaufzeichnungen aus der NHL anschaut, auch wenn Leon selbst damit kokettiert, dass er eher so eine Schnecke wäre, der gehört schon zu den schnellsten Spielern. Ja, also der ist da schon... Ich habe jetzt noch nicht mal wieder so ein Ranking gesehen. Das war jetzt in Meilen. Da war Connor McDavid war als einziger über 23 Meilen. Aber Leon war auch über 22. Und das ist schon mal, das ist nicht langsam, ja. Und wenn er Fahrt aufnimmt, er kann schon ganz schön schnell sein. Dann hat er natürlich ein paar andere Punkte so weiterentwickelt. Dieses Passspiel, das ist mit Sicherheit das Beste. Das ist in der NHL zu sehen. Gibt dann, wie er mit dem Oberkörper die Scheibe abschirmt. Das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Wie er Härte annimmt, ja? Dass er so eine körperliche Stabilität hat, dass er kaum verletzt ist. Also Connor McDavid hat, der ähnlich exponiert ist wie Leon, der hat, bei dem ist mehr passiert, wenn er hat einstecken müssen. Chris Knobloch, der Trainer, hat neulich mal die Pain Tolerance von Leon Dreisaitl angesprochen, also dass sie sich überwinden können, dass du auch mit Verletzung spielst, was ja in einigen der Playoff-Serien der letzten Jahre ja nachweislich passiert ist. Und trotzdem hat er in den Playoffs immer wieder draufgelegt, diese Wettkampflust, die er in sich trägt und die er dann stabilisiert hat. Also man kann wirklich so sehen, wie in dieser Karriere die Kurve nach oben geht. Dann war da irgendwie mal so, die Kurve geht nach oben. Und dann erreicht er Niveau und er sinkt dann nicht zurück, sondern er stabilisiert sich. Da kommt dann 50 Tore, immer wieder 100 Punkte. Er kommt dann da drüber und zum Beispiel jetzt in dieser Saison war auch wieder ein Fortschritt, hat er neulich auch angesprochen, als er bei Elliot Friedman war, der ihn gefragt hat, war es so die beste Saison, sagte Leon, ja, ich denke so von der Stabilität, ja, weil es waren wenige Spiele, in denen ich keinen Einfluss hatte. Und tatsächlich, er hat verschiedene Streaks aufs Eis gelegt. Da war ganz selten mal irgendwie dann zwischendurch mal ein Spiel, wo er ohne Punkt rausgegangen ist und am Schluss eben dann halt verletzungsbedingt, ja, das ein paar Mal aussetzen musste. Aber er hat sich wirklich auf hohem Niveau stabilisiert und sieht man jetzt auch in den Playoffs, wenn mal ein Spiel ohne Punkt war, das nächste Spiel ist dann wieder überragend. Also wie er dann darauf antwortet, die mentale Stabilität, die er hat, also das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, das ist einfach die Folge von Arbeit und von der Entwicklung, die er genommen hat. Und dass er nicht bequem wird. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, super Vertrag abgeschlossen. Ja, aber er sieht halt auch wirklich dieses große Ziel Stanley Cup, das ihn dann so antreibt. Und er hat sich diese Mentalität, die dort gefordert wird, die hat er sich 100% zu eigen gemacht.
Du hast dieses Gespräch mit Elliot Friedman erwähnt. Da ist mir eine Aussage in Erinnerung geblieben, und zwar auf die Frage hin, wie er denn so die individuellen Titel ranken würde oder was die ihm bedeuten. meinte er, er würde die alle eintauschen gegen die Selke-Trophy, also die Trophy, die der Stürmer bekommt, der auch am besten defensiv arbeitet. Das wäre sozusagen von den individuellen Pokalen, die es gibt, die wichtigste Auszeichnung, die er gerne noch gewinnen möchte in seiner Karriere. Das fand ich schon erstaunlich, weil man verbindet ihn ja gar nicht so damit, dass er so ein Defensivspieler ist.
Die, sag mal, die allgemeine Wahrnehmung ist so, dass er nicht so dieser Defensivspieler ist. Seine eigene ist da gar ein bisschen anders. Also er hat sich immer so gesehen als Zwei-Wege-Stürmer. Also in Mannheim zum Beispiel bei den Jungadlern, da gab es mal so einen Lehrgang von Pavel Datsyuk und der war eigentlich genau sein Vorbild, ja, der klassische Zwei-Wege-Stürmer. So hat er sich selber immer gesehen, die Rolle des Mittelstürmers eigentlich für ihn prädestiniert, eben auch diese Verantwortung nach hinten zu tragen. Und das ist so ein Reizthema, das immer mal wieder aufploppt. Ja. Er hatte dann auch mal so vor 2-3 Jahren eine Saison, die von den Punkten her wieder top war, über 100, aber er hatte eine negative Plus-Minus-Bilanz. Aber wenn wir jetzt, ich habe es leider im Buch nicht untergebracht, weil ich hatte die passende Stelle gefunden, wo es jetzt richtig gewesen wäre, es zu erwähnen. Es gab eine Auswertung des Kalenderjahres 2024, also die Spiele vom 1. Januar bis 31. Dezember. Und da hatte er eine Plus-Minus-Bilanz von plus 47. Und das ist halt so abartig gut. Das ist so abartig gut, ja. Und da hat er sich halt wirklich enorm gesteigert. Und jetzt muss ich auch noch erzählen, ich habe dieses Buch auch das Alter Verbundenheit dem Hans Zach geschickt. Und sagen wir mal, Hans Zach ist ja dafür bekannt, dass er nicht der größte Freund von Peter Dreiseitel war und Leon halt auch entsprechend kritisch sieht. Und er hat mich vor 2 Jahren, hat er mich einmal angerufen gehabt, da saß er gerade in Tölz mit seinen Eishockey-Freunden von Anno dazumal, die haben über Leon Dreiseitel diskutiert und auch über die Plus-Minus-Bilanz und wie defensiv gut er ist. Und dann haben wir gedacht, na gut, also jetzt schickst du Hans natürlich auch dieses Buch zu, weil ich da auch schon für ihn ein paar Triggerpunkte, glaube ich, gesetzt habe. Und er hat es bekommen und hat dann angerufen und sich halt so leicht knurrend dafür bedankt, dass ich ihm geschickt habe und gesagt, das fahre ich auch mal so eine Dreiseitel. Ja. Und das war am Freitag und am Montag in der Früh, schon um 8, ruft er mich an. Total aufgedreht, begeistert und hat gesagt, du weißt, ich bin ein sturer Hund, aber ich muss sagen, ich sehe den Leon Dreiseitel jetzt anders. Ja, der hat auch viele Rückschläge erleiden müssen. Ich sehe den menschlich ganz anders, ich sehe den mental ganz anders. Und ich glaube, dieses Lob hat da beinhaltet, dass er jetzt also diese defensive Rolle sieht, die Leon einnimmt. Und es gab ja jetzt im Conference-Halbfinale gab es ja auch dieses eine Spiel gegen Vegas, wo er ja im Grunde so eine vierte Reihe angeführt hat, die dann eben diese Jack-Eichel-Linie bearbeitet hat, wo er sich also komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt und auf den eigenen Scoring-Ertrag er fast verzichtet hat. Ich glaube, dass Leon jetzt, nachdem er, denke ich einmal, die Hart-Trophy ein zweites Mal gewinnen wird, dass er sich schon auch diesen Luxus leisten kann, dass er sagen kann, ich möchte auch gern diese Anerkennung als defensiv starker Stürmer, die möchte ich auch noch gerne mal haben. Nominiert ist ja leider nicht. Das sind jetzt 3 Spieler von Florida, die dafür nominiert worden ist. Aber wenn es jetzt wirklich zu diesem Showdown gegen Florida kommt, glaube ich, will er auch zeigen, dass er auf deren Niveau oder vielleicht sogar drüber ist.
Thorsten, was mich noch so beschäftigt, ist so ein bisschen, er spielt ja in Kanada, in Edmonton. Also Kanada und Eishockey wissen wir. Und wenn du da die Werbespots, die dir entgegenkommen, wo du Dreiseitel siehst, da ist er auf dem Niveau mit Austin Matthews, also sozusagen die ganz oberste Liga. Was für mich so das Thema ist, ist, wie ist denn die Wahrnehmung in den USA, also sozusagen im südlichen Staat von Spielern, die in Kanada in der NHL unterwegs sind. Also New York, Auflauf wird es keinen geben, den gibt es aber, glaube ich, für niemanden. Aber wie ist denn so die Star-Power dort?
Also der ist schon bekannt.
Nur lustigerweise habe ich hier schon ein, zwei Mal erlebt, wenn du so Leuten sagst, ja, ich komme aus Deutschland und NHL, große Sache. Und ja, und dann gibt es so gerne mal so Leute, die sagen, ah, Deutschland, gibt es eigentlich auch deutsche NHL-Spieler? Ja, und da schüttelt es mich dann jedes Mal, weil ich dann immer so, gut, Dreiseitel ist der Erste, den man dann so raushaut und sagt, hey, Dreiseitel, ja, also wirklich einer der, sagen wir es mal vorsichtig, Top 5 in dieser Liga, das ist ein Deutscher. Und das wissen halt einige nicht, aber es gibt hier keinen Eishockey-Fan, der Dreiseitel nicht kennt. Also das, dann hast du wirklich Leute, die nur wegen Popcorn und ist so cool, dass ich hier meinen Geschäftspartner einladen kann zum Eishockey gehen. Die wissen aber dann auch nicht, wer Wayne Gretzky ist. Also das ist dann auch wurscht. Ja, die spielen dann auch nicht mit.
Aber also mir hat Andreas Ulrich, der PR-Manager von Leon Dreiseitel, noch die Information dann zugetragen, dass die Edmonton Oilers die höchsten TV-Ratings erzielen, auch in den USA. Weil ich glaube, sie stehen einfach für dieses Spektakel. Natürlich die große Figur McDavid und diese Geschichte der 80er Jahre macht die natürlich schon zu einer Marke. Und für mich hebt sich diese Marke auch wirklich ab von so Kunstvereinen wie Vegas oder Florida oder Tampa, was da alles dazugekommen ist. Aber Edmonton und Oil, ja, das gehört halt so zusammen. Das ist halt so prägnant. Das ist was Großes. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit, wenn wir Champions League bei uns schauen, Real Madrid, Barcelona, ja, die erreichen halt immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und da glaube ich, ist so Edmonton auch durch McDavid, durch Leon auch schon so jetzt so ein Club, der momentan sehr, sehr sexy ist. Den schaut man sich ohne, man muss jetzt keine Gefühle für diesen Club haben, aber man schaut ihn sich, glaube ich, einfach gerne an, weil was passiert, weil die einen Wahnsinn nach vorne bringen, machen wir auch einen Wahnsinn nach hinten eben. Ja.
Ich glaube, das, also was ja immer ein guter Indikator für sowas ist, sind Preise. Und ich hatte diese Saison jetzt das Problem, dass ich mir das Spiel von Dreiseitel bei den Devils nicht angucken konnte, weil wir da was anderes vorhatten. Aber das Gute ist, die spielen ja immer dann dreimal hintereinander hier in der Gegend, bei den Rangers, bei den Islanders und bei den Devils. Und ich bin dann also zu den Islanders gegangen. Die Karte war relativ teuer, muss ich sagen. Also das ist schon so ein Faktor, wo man sagt, oh ja, also das ist ein attraktiver Gegner. Ja, das hat man da schon gemerkt. Und ich hatte natürlich ein unverschämtes Glück. Die Oilers haben das Spiel 2-1 gewonnen nach Verlängerung und beide Tore hat Dreiseitel geschossen. Also wenn man so hingeht und sagt, ich gehe wegen Leon Dreiseitel zu diesem Spiel und der schießt dann die beiden Tore dieser Mannschaft. Also ich bin nach Hause gekommen und meine Frau hat Beifall geklatscht. Also sie dann, ah, du warst doch wegen dem da. Ich habe gerade gesehen, der hat 2 Tore geschossen. Herzlichen Glückwunsch, hast du alles richtig gemacht. Also das war ein schönes Erlebnis.
Wir haben aber jemanden mit Sympathien für diese Franchise hier in der Runde. Herr Köhl, wie ist es denn momentan? So McDavid Dreiseitel, so in Erinnerung an Gretzky Messier oder drüber oder nah dran? Oder müssen Sie einen Cup holen dazu?
Ja,
ich
habe es ja vorhin schon erwähnt. Ich habe ja Peter Dreiseitel nie spielen sehen. Also habe ich auch leider Gretzky Messier zusammen nie spielen sehen. Natürlich
mag ich. Also den Bruder von Messier habe ich spielen sehen noch, aber das ist ein anderes Thema.
Paul Messier, da habe ich die guten Nachtgeschichten erzählt bekommen, natürlich von ihm. Mhm. Das ist klar. Damals. Und Marc Messier war halt so, da habe ich mich gerade ja für Eishockey interessiert, dass er mit den Rangers da den Stanley Cup gewonnen hat. Aber ja, natürlich, ich kann nur das bestätigen, was ihr natürlich auch sagt. Ich bin ja auch durch Dreiseitel dann erst so wirklich zum Euler-Sympathisanten geworden damals, 2014. Aber das ist jetzt schon die letzten Jahre gerade das Größte natürlich, was du rund um die Oilers erlebst und diesen Hype und ja, nach den Jahren, in denen es halt nicht geklappt hat, in dem natürlich öfters auch die Fragen aufkamen, bleiben McDavid und Dreiseitel noch, wird es noch was mit denen, um den Cup halt mitzuspielen oder suchen sie woanders ihr Glück? Momentan sieht es ja sehr gut aus und jetzt muss man halt mal schauen, aber ja, der Hype ist groß und ich glaube, dass es in den 80ern natürlich mit dieser Ära und diesem Cup-Gewinn Stand jetzt noch größer war, aber who knows, vielleicht kommen sie da ja noch ein bisschen hin. Momentan funktioniert ja Goaltending und Defense auch. Ist etwas, was in der vergangenen Finalserie halt eben nicht geklappt hat gegen die Panthers. Aber die Panthers sind vielleicht auch nochmal ein Müh besser, als das Dallas momentan ist. Von daher schauen wir mal.
Was auffällt beim Blick auf die Oilers, sie haben in 8 Jahren, wenn du es dir anschaust, ihre Draft-Historie, innerhalb von 8 Jahren durften sie, glaube 5-mal und dann Top 4, also 4-mal die 1, nee, und einmal die 3, einmal die 4, sogar 6-mal und dann Top 4 picken. Und da waren jetzt auch nicht nur großartige Spieler dabei. Günther, du hast über Neil Jakubov so eine unglaublich großartige Geschichte erzählt. Vielleicht willst du die teilen, weil ich wusste das nicht, bis ich das Buch gelesen habe.
Ja, das war also der erste muslimische Russe in der NHL. Und der kam natürlich rein zu der Zeitpunkt, wo, glaube ich, die Saison irgendwie verkürzt war, ja, wegen diesen Tarifstreitigkeiten. Und der konnte halt die sportlichen Hoffnungen nie ganz erfüllen. Aber er scheint ein außergewöhnlich guter Mensch gewesen zu sein, der also an seinem guten Vertrag auch andere hat teilhaben lassen, wenn er mit dem Auto durch Edmonton fuhr. Der ist manchmal ausgestiegen und hat dann Leuten, die offensichtlich in Not waren, einfach Geld geschenkt, ja, dass sie sich was zu essen kaufen können, oder hat ihnen eine Übernachtung in einem Hotel bezahlt, damit sie mal in einer warmen und schönen Umgebung schlafen können. Ja, also es ist auch eine Geschichte, die viel halt so über Edmonton aussagt, glaube ich, über diese, ja, wie integrierter das Eishockey ist, so eine gewisse Herzlichkeit, die man dann vielleicht auch spürt in einer sehr ansonsten rauen und kalten Stadt, klimatisch schwer zu ertragen, wenn er mal so ein bisschen menschliche Wärme da Einzug hält, ist schon gut. Die große Karriere hat er nicht gemacht. Er ist dann auch mit dem russischen Eishockey verschwunden, aber natürlich irgendwie so, ja, einfach eine schöne Geschichte, die dann von jemandem einfach bleibt.
Ja, insgesamt, wenn man drauf schaut, was halt auffällt, ist, du hast wieder 2 der besten Spieler in der Liga bei einem Team über einen längeren Zeitraum. Das hattest du bei Pittsburgh mit Malkin und Crosby. Du hattest so ein kongeniales Duo, ich nenne es mal auch bei den Caps. Thorsten, wir kommen nicht drum herum. Wenn du da bist, willst du was da erwähnen, ja?
Ekström Ovechkin ist für mich immer noch das größte Duo. Ja. Also das ist schon wirklich und auch auf eine Weise tragisch, dass Bäckström da jetzt vorher aufhören musste und an dem Rekord dann nicht mehr beteiligt war, weil eigentlich wäre so der feuchte Traum des Caps-Fans natürlich gewesen, dass der Pass zu diesem entscheidenden Tor dann eben auch von Bäckström gekommen wäre. Aber gut, man kann nicht alles haben.
Aber es ist schon so, dass die 2 auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Also mir ist so ein Satz in Erinnerung geblieben, Günther, du hast das ja vorhin beschrieben, so dieses Annehmen der Situation, auch diese Verantwortung übernehmen, wo es darum ging, von wegen in der ersten Runde gegen LA, wo dann McDavid gefragt wurde, ob sozusagen, ja, sie würden immer die entscheidenden Tore schießen, die beiden. Und dann sagt McDavid den Satz, dafür sind wir auch hier und dafür werden wir auch bezahlt und dafür werden wir auch so bezahlt, wie wir bezahlt werden. Das heißt, sich dieser Rolle auch komplett bewusst sein und das nicht nur als Last tragen oder zur Schau tragen, sondern auch in den Ethos des Spiels einfließen lassen.
Das ist das Geheimnis und die schaffen, die sind dann eben auch in dieser Kategorie Superstar. Ja, also da kommt auch nicht jeder Nummer 1 Draftpick hin. Und es gibt auch die sogenannten Generationenspieler und da ist McDavid ja sicher einer der wenigen. Und ja, das ist aus unserer europäischen Sicht ist es oft schwer zu verstehen, dass da einer ist, der oder 2, die halt so weit über den anderen stehen, die dann auch so viel mehr verdienen. Ja, also ist noch nicht gedacht, als dann Kapanen das entscheidende Tor geschossen hat, das eine Serie dann beschließt, ja, das ist halt einer, der spielt für 1 Million Dollar, aber der muss halt dann, und der weiß, dass neben ihm einer spielt, der nächstes Jahr 14 Millionen verdient und dann noch einer in der Mannschaft ist, der dann nächstes Jahr den Vertrag über 16 oder 18 Millionen abschließen wird. Ja, aber das so funktioniert mit dem Salary Cap da drüben eben der Sport und alle, die mitmachen, die müssen damit mit einverstanden sein. Da darf es dann keinen Futterneid geben. Ja, da muss jeder sich seiner Rolle bewusst werden. Und so läuft es da drüben einfach. Und es ist eben so viel anders als bei uns. Und es ist nicht übertragbar auf unsere Verhältnisse, aber es ist so, wie es ist, ist es ganz einfach auch faszinierend. Und ich habe auch versucht, diese Seite in meinem Buch dann einzufangen und zu erklären, weil ich glaube, dass jetzt der Name Dreiseitel einfach so eine Zugkraft hat, dass es über die Eishockey-Bubble hinausgeht und auch Leute mit dem Buch oder mit dem Thema Dreiseitel in Kontakt kommen, die eben mit der ganz anderen Vorstellung an das Thema rangehen, wie Sport so funktioniert in diesem professionellen Bereich. Und die bekommen da eben eine neue Welt eröffnet.
Ja, man muss sich auch nochmal klar machen, auf was für einem Niveau man da unterwegs ist. Also mir ist so, ich sitze ja hier im Toronto Maple Leafs Hoodie, wir werden ja nur ein Audio rumschicken, also wir werden es ja nur als Audio veröffentlichen, zum Glück für alle da draußen, die meine Stimme von mir hören müssen. Aber Brad Marchand sagte nach Spiel 7 oder nachdem sie in Florida jetzt die Serie gewonnen haben, dieser angebliche Druck in Toronto, zweite Runde, Spiel 7 ist kein Druck. Den Druck hast du im Conference-Final, den Druck hast du im Stanley Cup-Final, aber vorher ist es kein Druck. Und das muss man sich einfach nochmal klar machen. Also vom Niveau her, vom Anspruchsdenken her, was die Spieler haben. Ich habe es ziemlich als Abschluss auf dem Zettel, aber ich finde, das passt jetzt gut. McDavid zu erleben nach Spiel 7 in dieser Amazon-Doku oder auch zu erleben, wie er nach, glaube ich, Spiel 2 oder Spiel 2 war es,
wo er in der Kabine nach Spiel 2 war es, wo er die Mannschaft komplett rund macht, und es ist wirklich, also diese Szene ist pures Gold, ja. Weil der tobt dann so rum, dass irgendwann der Betreuer kommt und zieht den Vorhang zu.
Der hat für mich die beste Rolle in diesem Ding.
Nichts mehr mitkriegt,
ja. Dieser Betreuer, den fand ich also so, also auch der Blick von diesem Betreuer, dieses Entschuldigende, so nach dem Motto, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll, aber ich mache mal diesen Vorhang hier zu. Ja? Ich muss ja auch irgendwie meinen Superstar schützen vor quasi sich selbst. Das fand ich also wirklich grandios.
Ja. Und ich habe
Rolle.
Ich habe mit zwei Leuten dann noch ausführlich über die Szene gesprochen. Das eine war Jim Madison. Der spielt in meinem Buch auch eine gute Rolle. Ja. Das ist das Reporter Urgestein aus Edmonton. Seit 1973 berichtet er über die Oilers. Don Jackson sagte mir, dass Jim Madison der Mensch ist, mit dem er sich am liebsten über Eishockey unterhält. Also der hat alles gesehen im Eishockey. Der hat ja auch mal eine über YouTube gut gespielte Konfrontation mit Leon. Stichwort Why are you so pissy, Leon? Und der sagte mir, dass alle in Edmonton, so in dieser Medienszene, völlig perplex waren. Die kannten den McDavid nicht so, weil McDavid immer so gefasst ist und eigentlich so Wayne Gretzky-artig. Und das war eigentlich so ein Marc Messier-Ausbruch, den bei ihm nicht erwartet hätte. Und mit eben Mark McNeil aus Selb habe ich gesprochen, der aus Edmonton stammt und natürlich auch Oilers-Fan ist und sich einen Stanley Cup-Sieg von denen wünscht. Und der ja auch viele Kabinen erlebt hat und gesagt hat, das ist schon, also die Tonlage ist schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, die da angeschlagen worden ist. Also das ist also wirklich eine Orgie auch mit dem berühmten F-Wort und in der Frequenz, die man auch von anderen Nordamerikanern, glaube ich, noch nicht gehört hat. Also diese Szene ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Jim Madison meinte übrigens, dass früher das dann eben wahrscheinlich wäre es Aufgabe von Marc Messier gewesen, im Zusammenspiel mit Wayne Gretzky das dann so diesen Part zu übernehmen, und in dem Fall macht es halt McDavid selber. Leon zum Beispiel sitzt dann auch betreten und schweigend neben dort und hört sich das an, und in dem Moment ist auch die, sagen wir mal, diese Hierarchie in der Mannschaft, die ist dann schon klar, dass McDavid als Kapitän und als der Superstar dann diese Ansagen macht und Leon dann eben auf eine andere, auf eine stillere Art wirkt und mehr auf dem Eis dann.
Aber ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs, so eine Szene. Also sowas in dem Moment. Also du merkst ja, das kommt aus dem tiefsten Innersten, auch diese Anspruchshaltung. Also du siehst ja auch bei beiden in dieser, die Doku für alle, die es nicht wissen, Face-Off auf Amazon Prime zu sehen. Wir müssen übrigens nochmal sagen, das Buch ist im Riva Verlag erschienen, kostet 20 Euro. Leon Dreiseitel, Biografie von Günther Klein. Hatte ich am Anfang, glaube ich, den Verlag und den Preis nicht erwähnt. Aber ich glaube, das macht es dann auch aus. Also das macht dann den Unterschied aus zwischen der zweiten Runde und zwischen den Weg weitergehen. Wenn der absolute Superstar auch von allen, also auch von sich selber ja, das verlangt und dann dieses Vorangehen hat. Ich glaube, das macht schon nochmal so dieses Extra, kann dieses Extra sein, was sich dann auch so über den letzten Berg noch drüber schiebt.
Ja, interessanterweise hat es noch nicht beim nächsten Spiel damals gefruchtet, weil das war dann das erste Heimspiel der Serie, das sie auch verloren haben, aber sie waren, glaube ich, anders präsent. Und dann im vierten Spiel, das war ja dann Kantersieg 8-1, glaube ich, ab da ist ja dann die Serie in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja, und von 0-3 auf 3-3. Und vielleicht auch dieser Ausbruch vom letzten Jahr und was er bewirkt hat in der Mannschaft, das könnte dann auch ein Schlüsselmoment sein für das, was beim erneuten Aufeinandertreffen im Finale passieren könnte, dass man eben dieses Vorerlebnis hat. Ja, und ich habe jetzt auch relativ aktuell auch ein Statement von Zach Hyman gehört, der jetzt darauf angesprochen ist, warum er sehr viel mehr Hits setzt in den Playoffs als in der Regular Season. Und da hat er diesen Sinn der Hits auch erklärt, dass jeder Hit ein Investment ist. Das beeindruckt jetzt seinen Gegenspieler zwar nicht sofort, aber er merkt es vielleicht für zwei Spiele später, für drei Spiele später. Und vielleicht war auch diese Wutrede an die Mannschaft, die ja auf ewig nachhallen wird, vielleicht war die auch ein Investment, das über die damalige Serie hinausgegangen ist und in diese neue Saison dann hineinwirkt. Und genau in dem Moment hineinwirkt, wenn so eine Finalsituation wiederkommt und dieses Alles oder Nichts und diese Zuspitzung auf das finale Duell. Wir werden es ja wahrscheinlich oder hoffentlich sehen in dieser Saison. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es was Langfristiges bewirkt hat.
Ja, glaubst du, oder also ich würde davon ausgehen, dass es ein Vorteil, also wie soll ich sagen, Florida hatte die Finalerfahrung vor 2 Jahren, dann letztes Jahr, wo sie dann einen Cup geholt haben, und wenn die dieses Jahr wahrscheinlich wieder im Osten gewinnen, und Edmonton hatte diese Erfahrung noch nicht. Und er hat diese Erfahrung jetzt aber im letzten Jahr gehabt. Ich glaube, das ist ein Vorteil für Edmonton, sozusagen dann pari zu sein, auf Augenhöhe zu sein mit Florida, was sozusagen das angeht. Also da man ist jetzt diesen Schritt gegangen und war dann schon im Finale gestanden, hat diese Erfahrung auf dem Buckel.
Kann durchaus sein, ja. Also die wenn man so die Atmosphäre jetzt in Edmonton, also was man so über das Fernsehen halt mitkriegt, da wie dann jetzt beim letzten Spiel, das war also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Spiels, das die 3-1 Führung bei Edmonton gebracht hat, wie dann diese Halle, wie der Rogers Place so bebt, we want the cup, we want the cup. Also das ist so, da spürst du schon diese Energie, die vielleicht noch ein bisschen intensiver ist als im letzten Jahr war, weil da war man dann vielleicht im letzten Jahr war es ja so, diese Saison ganz miserabel begonnen hat. Da kam es dann ja auch zu einem Trainerauswurf und mit Chris Knobloch hätte man jetzt vielleicht nicht erwartet, mit so einem Trainer-Rookie, der noch nie in der NHL war, dass man dann so wirklich sich in die Nähe des Stanley Cups begibt. Da war das vielleicht noch so ein bisschen so, man hat das halt so angenommen und irgendwie war das halt so eine glückliche Fügung, dass es so passiert ist, aber dieses Jahr ist es darauf ausgerichtet. Und dieses Jahr steckt vielleicht noch mehr dahinter und es hat noch eine andere Intensität. Und vielleicht sieht man es auch bei der Art und Weise, wie Zach Hyman spielt, eben mit diesen so ganz außerhalb seinem Raster, wie er als Spielertyp ist, dass bei ihm auch noch mehr Entschlossenheit ist. Die Entschlossenheit geht so in die hinteren Reihen, kurz vor Ende der Regular Season, als mal beide Superstars ausfielen, da hat man dieses Zaudern wahrgenommen, ja, diese große Unsicherheit und dadurch, dass jetzt beide Stars wieder mit dabei sind, sind auch die anderen besser geworden und es entwickelt sich so ein Scoring in die hinteren Reihen rein. Dann fällt man Connor Brown aus und kommt dann Arvidsson wieder rein und es funktioniert trotzdem. Und so diese Gruppe ist so ein bisschen angewachsen. Das Selbstvertrauen ist ein anderes, auch wie sie so eine Art, so einen Modus finden, nach schwächeren Spielen ihrer Torhüter trotzdem zu den Torhütern zu stehen und sich so schützend vor die zu stellen. Das spricht für einen guten Mannschaftsgeist, der sich, glaube ich, im Verlauf der Playoffs entwickelt hat. Vielleicht auch in diesem kritischen Moment nach den beiden Auftaktniederlagen gegen die Los Angeles Kings. Vielleicht hat sich da so diese Chemie ergeben, die die Oilers zu einem Stanley Cup Sieg trägt. Also ich wünsche es mir aus naheliegenden Gründen. Ich sag mal, in einem normalen Jahr würde es halt so interessiert verfolgen mit einer gewissen Sympathie für einen deutschen Spieler. Und dieses Jahr verfolge ich es halt mit etwas mehr Teilnahme.
Thorsten,
ich glaube, der Unterschied, um das nochmal zu sagen, vom letzten Jahr war, glaube ich, auch, dass gerade durch diesen holprigen Saisonauftakt bei Edmonton, ich glaube, die sind dann unterbewusst irgendwo mit dem, wir haben das Finale geschafft, dann auch zufrieden gewesen. Und genau im Gegensatz zu Florida, die eben wussten schon, wie beschissen das ist, sowas zu verlieren, ich glaube, da hast du noch mal diese 1% mehr Motivation in so einer Mannschaft, wenn du das Ding ein Jahr vorher vergeigt hast. Und glaube ich, gleicht sich dieses Mal aus. Also die werden nicht wieder zufrieden damit sein, dass sie im Finale sind, weil das kennen sie jetzt schon. Sondern ich glaube, jetzt wollen sie das Ding auch gewinnen. Das wollen die anderen zwar auch, aber ich glaube, diesen kleinen Nachteil zum Vergleich zum letzten Jahr haben sie nicht mehr, wenn es wieder gegen Florida geht. Ja.
Aber wir sind uns einig, es wird wieder ein Finale geben. Thorsten, die Frage, die ich dir natürlich stellen muss, wie sind denn die Ticketpreise in Florida dann?
Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Ich habe tatsächlich für einen Freund Karten besorgt für die erste Runde in Florida gegen Tampa. Und das war eigentlich noch okay. Also da gab es so Mittelrangplätze so für $200. Das war eigentlich noch in Ordnung.
Also parken wir da im Einkaufszentrum für alle, die hinwollen.
Wir müssen ja hier praktisch im Einkaufszentrum. Habe ich noch in Ruhe, ja. Rechtzeitig ins Einkaufszentrum gehen und hoffen, dass meine kriegt, ja.
Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass es für ein Finale da jetzt auch noch Freikarten gibt im Einkaufszentrum. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vorstellen.
Nee, die werden sie nicht mehr verteilen.
Aber ich glaube, das ist von allen Märkten in dieser Liga ist das, glaube ich, der, wo du für ein Finale am ehesten auch noch Karten, sag ich mal so, im Bereich $300-$400 kriegst. Ja, also da war es letztes Jahr auch schon gar nicht so schlimm. Also Spiel 7 war dann wirklich auch da doof. Also das habe ich letztes Jahr auch durch Zufall mitgekriegt, weil ein Bekannter von mir gerade da unten im Urlaub war und gesagt hat, ich will unbedingt dieses Spiel 7 sehen. Und hat dann aber festgestellt, dass ihn das so ungefähr seinen halben Urlaub nochmal gekostet hätte, hat er dann nicht gemacht. Also das war dann wirklich ein bisschen fett.
Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf. Ja, genau, ich habe eine Karte von Kanada gesehen, letztes Jahr beim Stanley Cup-Finale, von wegen alle Kanadier, die für Edmonton sind. Also sozusagen eine Karte, so hier sind alle für Edmonton. Dann hast du um Toronto rum so gesehen, nee, da bitte nicht, weil es wäre ja das erste kanadische Team wieder seit 93. Mhm. Ja. War ja auch mal an der Zeit. Neben dem Ausblick Stanley Cup Finale auf ein Thema würde ich gerne noch kommen wollen, bevor wir hier aus der trauten Runde auseinandergehen. Nationalmannschaft, Dreiseitel und die Nationalmannschaft, da müssen wir natürlich schon noch reden. Jetzt gerade weniger über die WM, aber auch mit Blick auf Olympia 2026 als das große Highlight-Turnier. Was man sagen kann, Phil, wir haben ihn zusammen gesehen 2019, Testspiel Deutschland-USA in der SAP-Arena. Was mir so auffällt, Günther hat ja vorhin schon so die Skills rausgestellt, wie er auf dem Eis steht. Unglaublich. Also das ist auch noch mal so ein Punkt. Also wenn du den, du kannst ihm das Trikot ausziehen und siehst einfach an der Art, wie er auf dem Eis steht, dass er es ist. Und auch die Qualität, die er natürlich dem Team noch mal gibt, die auch dringend benötigt wird.
Ja, es ist auch ein Wunder, dass er immer so als der große Mittelstürmer wahrgenommen wird, weil, sagen wir mal, mit 1,89, Da wird er ja tatsächlich von vielen überragt, aber er schafft es einfach sehr groß zu wirken. Ja, und er ist natürlich auch markant mit dem etwas runden Rücken, dann auch mit der speziellen Art, sich das Trikot reinzustecken. Im Grunde ist er auch mit dieser Mundschutzspielerei oder mit dieser Art zu jubeln, ja, wie wenn so Jesus und die Jünger, wenn sie es auf ihn zulaufen, er breitet dann seine Schwingen aus und er hat auch so lange Arme, er kann auf jeder Seite zwei Leute in den Arm nehmen. Und ja, das hat auch Helmut Raaf gesagt. Er glaubt, dass auf dieser kleinen Eisfläche Leon noch viel besser zur Geltung kommt, weil er einfach eine unfassbare Reichweite hat. Nationalmannschaft, ja, man übersieht ja oft. Er hat tatsächlich schon 5 Weltmeisterschaften für Deutschland gespielt. Es hat sich nach 2019 halt einfach nicht mehr ergeben. Durch 2-mal Corona, 1-mal ist die WM ausgefallen. Und die vergangenen Jahre war es eben so, dass er halt einfach die Playoffs gespielt hat. Und muss man jetzt niemand mehr erklären, was der Vorrang hat und dass er die Playoffs spielt. Und es ist auch klar, bei so Last-Minute-Sachen, ja, die ja manchmal gemacht werden, ja, scheidet einer aus den Playoffs aus, setzt man ihn ins Flugzeug und bringt ihn dann irgendwie spät im WM-Turnier noch rein. Ist natürlich auch eine zweischneidige Sache, ja. Also wenn man sich jetzt wirklich mal hineinversetzt, ja, wie wichtig im NHL-Spieler dieser Stanley Cup ist. Und wenn der da jetzt in einem Halbfinale, in einem 6. oder 7. Spiel ausscheidet, ja, wie deprimiert der auch sein muss, ja. Da kann sich der Fan in Deutschland freuen, sagen, oh, sind super, die sind draußen. Der kommt jetzt, aber der kommt aus einer ganz anderen Gefühlswelt. Ja, wie mag es dem ergehen? Deswegen hat sich's jetzt in den letzten Jahren einfach nicht ergeben. Es ist auch das Problem, sagen wir jetzt, neuer Vertrag läuft an, 8 Jahre, Gesamtdotation 112 Millionen Dollar. Du musst es erstmal versichern. Ja, bei Olympia hast du jetzt dieses Problem nicht. Bei Olympia sehen wir also wirklich diese All-Star-Teams aus den Nationen und ich glaube, die Spieler sind auch alle heiß, zu Olympia zu kommen. Die Spieler haben das ja auch zum gewissen Maß selbst erzwungen, dass die Clubbesitzer da ihr Okay geben, dass die NHL Pause macht und dann alle nach Europa rübergehen können. Also ich glaube, Olympia wird wirklich ganz großartig. Es wird eine Leistungsschau der NHL, auf die wir jetzt ja dann 12 Jahre haben warten müssen. Also da kann man sich echt drauf freuen. Und vielleicht einmal, sagen wir, WM 2027 in Deutschland, wenn es sich einmal, es wird ja vielleicht mal wieder ein schwächeres Jahr der Oilers geben, da könnte es sich natürlich auch ergeben, dass wir Leon Dreiseitel hier sehen. Ich glaube, dass so eine Heimweltmeisterschaft, wir haben es voriges Jahr erlebt mit David Pastrnak und Tschechien oder jetzt mit Nikolai Ehlers und Dänemark, ich glaube, das ist so eine Situation, wo auch dann die Clubs sagen, ja, du musst jetzt nicht nur eine Woche bei uns rumsitzen und traurig sein, wenn du die Möglichkeit hast, mach mal ein schnelles Exit-Meeting und du fliegst dann rüber und spielst noch deine Weltmeisterschaft. Ich glaube, da wäre das Entgegenkommen der Clubs schon dann entsprechend groß. Also wir werden Leon für Deutschland werden wir noch erleben, wenn jetzt keine Verletzung dazwischen kommt, 2026, und da kann jeder ja schon mal so virtuell diese Reihen zusammenstellen, ob es dann Michaelis, Dreiseitel, Cahun, die Jungadler reunited gibt oder mit wem man dann Leon in eine Reihe stellen könnte. Und wir werden ja vielleicht nächstes Jahr zu Olympia vielleicht noch ein paar NHL-Spieler mehr haben. Vielleicht schaffen es ja Stachowiak und Samanski zu ein paar NHL-Spielen zu kommen.
Tiefensee,
ja. Klar, also er ist Torhüter unter den ersten drei ist Arno Tiefensee auf alle Fälle dabei. Also da sehe ich jetzt keinen, der da in diese Phalanx da eindringen könnte. Also wäre es eigentlich meiner Meinung nach, wäre der bei einer WM jetzt eher die Nummer 2 gewesen, weil eben Matthias Niederberger da nicht vollständig gesund und nicht in vollem Rhythmus in die WM reingegangen ist. Also ich hätte Arno Tiefensee dann zumindest schon als Nummer 2 gesehen. Das noch als Leckerli für euch, Mannheimer.
Nee, du, wir nehmen jedes Leckerli, was wir kriegen können. Also ich kann auch für alle MRC-Fans noch auf das Buch verweisen. Es kommt auch mein erster MRC-Trainer. Deswegen auch die Benennung des Termins heute. kommt im ersten Kapitel vor. Es kommt auch noch ein Adlertrainer im Buch vor. Wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen, sondern es geht ja eher darum, so eine Geschichte zu erzählen. Phil, Thorsten, habt ihr noch Sachen? Günther, möchtest du noch was erzählen? Weil dann wären wir ansonsten Stunde 10 haben wir auf der Uhr.
Das ist ja schon ist ja keine Overseas-Folge, deswegen ist es ja legitim.
Ja, ich bin auch ganz verwirrt, muss ich ehrlich sagen, weil eigentlich bin ich schon weg. Ja. Ich bin ja nach 45 Minuten plus kurze Overtime, bin ich ja dann eigentlich schon immer unterwegs wieder. Aber
und ohne High- und Lowlights heute. Und
genau.
Phil schweigt auch. Günther, dann ist es an dir noch, ich sag schon mal dazu, ihr könnt ein Exemplar gewinnen. Günther Klein, Leon Dreiseitel, die Biografie im Riva Verlag erschienen. Gibt's für 20 Euro beim Buchhändler eures Vertrauens. Vielleicht nicht beim großen A kaufen, sondern beim Buchhändler eures Vertrauens um die Ecke, wenn ich das noch sagen darf. Gibt's aber auch als E-Book, gehe ich mal fest von aus, oder?
Gibt's auch als E-Book, ja. Da ist es, glaube ich, okay. Ich glaube 15,99 kostet es da. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein natürlich das gedruckte Buch ist immer ein schönes haptisches Erlebnis, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Bildband, dass da Bilder drin wären. Es ist also nur Text und ein schöner Umschlag. Das muss man sagen. Das hat der Verlag gut gemacht, meiner Meinung nach. Aber man kann es genauso gut als E-Book dann
über konsumieren. Über einen Skandal müssen wir noch reden. Es ist kein Bild des Autors drin.
Was ja, die wollten keins von mir. Also sie hätten ja eins gehabt, aber ja.
Nee.
Ich habe halt mehr so ein Podcast-Gesicht und ja.
So mein Satz.
Kann man sich da nicht entspannen.
Günther, die Quizfrage, die du noch hast für unsere Hörer, dieses Buch, Hörerinnen und Hörer, die das Buch gewinnen wollen, bitte noch.
Ja, weil ihr seid ja auch ein Mannheim-naher Podcast und ihr seid ja die mit dem Mannheimer Dialekt, wie es so schön heißt, über dich, Sven, und über den Phil.
Grüße an Dump and Chase, ja.
Ja, an der Stelle. Wir haben über ihn namentlich nicht gesprochen, aber ich will einen Namen dann wissen im Quiz. Leon hat ja 2014 dann gleich nach seinem Draft bei den Edmonton Oilers angefangen, ist in die NHL-Mannschaft reingekommen. Und wer war dort sein erster Trainer? Ich glaube, in Mannheim hat man den Namen schon mal gehört.
Kriegt man hin.
Das weiß ja sogar ich.
Die Antwort bitte an icezeitfm@gmail.com bitte per E-Mail schreiben. Wir machen es ein bisschen schwerer, was die Teilnahme angeht. icezeitfm@gmail.com. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Ein Sendeschluss ist, ich gucke gerade aufs Datum, wann wir rauskommen. Machen wir doch kommenden Mittwoch, das ist dann der 4. Juni, 23.59 Uhr. Wir losen unter allen aus, die die richtige Einsendung geschickt haben. Ja, deutscher Zeit natürlich, also nicht New Yorker Zeit. Was gibt's noch zu sagen? Ihr könnt uns folgen bei Blue Sky und bei Instagram. Ihr könnt uns wieder hören demnächst. Ich sage vielen Dank, Phil.
Ja, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank.
Ja. Vielen Dank, Thorsten.
Ja, ebenso vielen Dank. Und es ist wirklich mal sehr spannend, mit jemandem, den ich so über Social Media jetzt über Jahre irgendwie immer mal wieder getroffen habe, jetzt auf einmal hier zusammen in einem Podcast zu sein. Freue mich sehr, Günther. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Du bist ja auch rübergezogen mit nach Blue Sky.
Genau.
und ja, du hast ja einen sehr rätselhaften Avatar bei deinen Social-Media-Auftritten. Und das war auch sehr interessant. Und vielen Dank für die Einladung und dass ich über das Buch sprechen durfte.
Danke, Günther. Wir wünschen dem Buch natürlich sehr viel Erfolg. Leon Dreiseitel, Biografie im Riva Verlag. Das war Eiszeit FM, euer Familienprogramm und die Adler Mannheim at All Things Hockey. Heute rund um Leon Dreiseitel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran... Du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.